Schön, dass ihr da seid und mit uns dieses Forum über die Rolle der Mama, 100% Mama zurück in den Job, aber wann? Ein spannendes Thema. Wir haben im Vorbereitungsteam länger schon so dieses Thema auch auf dem Schirm gehabt und haben immer überlegt, wann und wie das ganz gut passen würde und haben gedacht, wir wollten das gerne in der Osterkonferenz mal thematisieren. Und wollten es nicht einfach nur so als Vortrag so stehen lassen, sondern haben gedacht, wir machen ein Forum draus. Das heißt, es ist auch gewünscht, dass wir nachher, nachdem Ingrid Jope so ihren Vortrag gehalten hat, ins Gespräch miteinander kommt. Das heißt, ihr könnt schon während des Vortrags ganz, also aktiv zuhören sowieso, aber auch schon überlegen, Mensch, da würde ich gerne nochmal ins Gespräch drüber kommen. Das ist unser Ziel, dass wir hinterher darüber so ein bisschen Gedanken austauschen können. Und nun sind wir in eine kleinere Runde, da geht es sogar noch einfacher als in der ganz, ganz großen Runde. Das ist gut. Schön, dass ihr da seid. Besonders begrüßen möchte ich natürlich Ingrid und Rüdiger Jope. Schön, dass ihr da seid und euch diesem Thema stellt. Und ich würde euch jetzt einfach schon mal gerne beide nach vorne bitten. Ingrid Jope wird gleich den Vortrag dazu halten und auch ich Rede und Antwort da zu dem Thema stellen. Aber ich habe gedacht, wenn Rüdiger auch da ist, dann ist gut, beide als Ehepaar einfach mal zusammen hier vorne zu haben und auch ein paar Fragen zu stellen, weil Mama funktioniert ja im geregelten Sinne immer nur in Familie, das heißt auch in Kommunikation mit dem Ehepartner, mit dem, was man zusammen macht. Deswegen ist es schön, dass ihr zusammen da seid, sowieso auf der OKO, und dann jetzt auch hier seid und da seid, genau. Rüdiger, ich würde dich aber als allererstes mal fragen, zwischen Männern, Daten, Zahlen, Fakten, sag doch mal ganz kurz, wie lange seid ihr verheiratet, was habt ihr für Kinder und wie alt sind diese?
Also wir sind 23 Jahre verheiratet und wir haben zwei Kinder. Joshua ist 4 und die Anna ist 9. Und die sind an diesem Wochenende das erste Mal alleine bei ihren Großeltern zusammen.
Cool. Ingrid, beschreib doch mal bitte kurz, was dein Mann beruflich macht bzw. gemacht hat. Ich habe gedacht, ihr versucht es mal einfach gegenseitig. Sag doch mal, was dein Mann macht.
Also gemacht hat er als allererstes Werkzeugmacher. Dann war er Student, dann war er Prediger in der Stadtmission und Jugendreferent in der evangelischen Kirche in Frankfurt. Dann nochmal Student der Sozialpädagogik, dann Teilzeitpastor und Teilzeitpapa. Und seit 3,5 Jahren ist er Redakteur beim Bundesverlag. Das ist der Verlag, der die Family-Zeitschrift rausbringt. Und mein Mann macht da das Magazin 3E, ein Ideenmagazin für Mitarbeiter in Kirchen und Gemeinden. Und ganz taufrisch fast noch die Movo, das Männermagazin.
Ihr könnt das auch hinterher angucken. Das liegt, beide Magazine liegen aus, oder Rüdiger?
Nein, ich habe die zweite Nummer mitgebracht und die darf man nicht nur angucken, sondern die darf man sich heute auch mitnehmen.
Ah, cool. Sehr schön. Also da könnt ihr hinterher gucken und euch eindecken. Rüdiger, sag doch mal, was deine Frau ist, macht und tut und gemacht hat.
Also meine Frau kommt vom Bauernhof. Ist Verwaltungsfachangestellte gewesen, hat dann Theologie studiert, hat dann Sozialpädagogik studiert, hat sich mit mir die Pastorenstelle geteilt und ist jetzt freie Autorin und schreibt für das Familienmagazin Family.
Ingrid, als ich dich kennengelernt habe und wir uns ein bisschen unterhalten haben und ich dann auch fast alles gelesen habe, was du so irgendwie veröffentlicht hast, da ist mir eins aufgefallen, das fand ich total spannend, was man selten findet. Du hast in deiner Biografie beides schon gemacht. Du warst, ich weiß gar nicht, wie man das politisch korrekt alles so ausdrückt, du warst Teilzeit-Mami und auch berufstätig. Und du hast aber auch die Rolle gerade, dass du ganz für deine Kinder da bist, ganz Mami bist oder wie man es immer sagen möchte. Wie kommt das dazu, dass du mal so, wie soll ich sagen, beide Rollen ausprobierst oder beides so jetzt mal so lebst?
Zu einer unterschiedlichen Zeit in meinem Leben war es einfach unterschiedlich dran. Als unsere Tochter geboren wurde, konnte ich mir nicht vorstellen, so ganz aus dem Beruf auszusteigen. Und dann hat eine Gemeinde uns angefragt für eine Pastorenstelle und die haben es gewagt, uns beide in Teilzeit anzustellen. Jeder von uns hatte eine halbe Stelle und die Familienarbeit haben wir uns auch geteilt. Das war eine richtig spannende Zeit. Das hat viel Absprachen und auch manchmal mehr Kraft erfordert, als wenn einer ganz arbeitet und einer ganz Vollzeitmama oder Papa ist. Aber es war auch eine Zeit, in der wir gut gelernt haben, uns gegenseitig einzufühlen ins Leben des anderen. Das war von daher eine sehr wertvolle Zeit. Als unser Sohn sich auf den Weg gemacht hat, später, als wir uns das gewünscht haben ursprünglich, hatte ich dann so das Bedürfnis, jetzt würde ich gern mal Vollzeitmama sein, mir gern mehr Zeit für Familie nehmen. Es stand dann für uns wieder ein Arbeitsplatzwechsel an und diese Stelle im Verlag, die war auch nicht geeignet, die sich aufzuteilen. Und von daher hat es dann wieder gepasst zu sagen, gut, jetzt haben wir einen Verdiener und Ernährer der Familie und ich bin Vollzeitmama. Und seit unser Jüngster jetzt mit 3 in den Kindergarten geht, seither kitzelt's mich wieder, mir so eine Teilzeitberufstätigkeit als Autorin aufzubauen und das, ja, mal sehen, wie das weitergeht.
Das ist ein gutes Thema. Rüdiger, ihr schreibt beide Bücher. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit gehabt und habe auch von dir was gelesen. Sag doch mal ganz kurz, was ihr jetzt an Büchern mitgebracht habt und was du so uns ganz uneigennützig uns empfehlen könntest.
Also am besten, Sie kommen nachher mal vorbei. Also empfehlen kann ich Ihnen mein Buch Die kleinen Glücklichmacher oder meine Frau hat jetzt gerade ein Andachtsbuch geschrieben für Mütter und Väter mit 52 Andachten für das erste Babyjahr. Gottesmomente im Mama Glück.
Gut, also ihr seid ermutigt, schaut einfach mal hinterher da vorbei, tut euch was Gutes oder vielleicht auch jemanden, dem ihr etwas Gutes tun könnt. Jetzt würde ich gerne einfach noch gleich ein Gebet sprechen und dann dir das Mikro überlassen und dann sind wir gespannt, was du uns zu sagen hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Familie auf dem Herzen hast. Ich danke dir dafür, dass du das so eingerichtet hast, dass du Mann und Frau zusammenstellst und dass du Kinder da hineinstellst. Und Jesus, wir leben in unserer Welt, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft und müssen unsere Wege finden, wie wir immer wieder das auch richtig gestalten. Und darum möchte ich dich bitten, dass du uns jeden ganz persönlich in seinen Bezügen immer wieder lenkst und leitest, Wegführung gibst, was jetzt so richtig für jeden Einzelnen dran ist. Und dieser Nachmittag wollen wir dich jetzt einfach bitten, dass der dazu dient, dass du uns auch auf diesem Weg hilfst, dass wir Impulse bekommen zum Nachdenken, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte jetzt einfach darum bitten, dass du uns eine gute Stunde miteinander schenkst und dass du Ingrid in ihrem Vortrag und dem, was du sagen hast, einfach auch segnest. Sei du jetzt bei uns. Amen.
Bitteschön.
Hundert Prozent Mama. Das ist eigentlich 100% Leben und passt von daher so richtig gut zum Thema Ostern und zum Thema des heutigen Gottesdienstes. 100% Leben in so vielen Facetten. Und es gibt nichts Spannenderes, als diese Facetten des Mama-Seins gemeinsam mit Gott zu erobern, sich manchmal auch zu erkämpfen und das einfach mit Gott zu erleben als spannenden Weg. Wir haben mit 22 Jahren geheiratet. Wer gut aufgepasst hat, weiß jetzt, wie alt wir sind. Und ich hatte damals so ein Bild vor Augen, wie unser Familienleben später aussehen könnte. Es war schon klar, wir werden beide Theologie studieren. Und ich dachte dann so, wir machen dann gemeinsam Gemeindearbeit. Wir werden mindestens 3 Kinder haben, so eine richtig große Familie. Ich werde Vollzeitmama sein und nebenbei die Gemeinde mitmachen. Und dann kam alles ganz anders. Die Kinder kamen nicht, nach 5 Jahren nicht, nach 7 Jahren nicht, nach 9 Jahren nicht, nach 11 Jahren nicht und auch nach 13 Jahren waren noch keine Kinder da. Und da gab es Jahre, da haben wir es einfach genossen, zu zweit zu sein und die Freiheit auch zu haben, Gemeindearbeit zu machen, Jugendfreizeiten zu machen, Fahrradurlaube zu machen. Es gab Jahre, in denen haben wir intensiv getrauert und uns auch mit der Perspektive auseinandergesetzt. Vielleicht hat Gott das für uns vorgesehen, dass wir gar nie Kinder bekommen und dass einfach unsere Berufung im Beruf besteht. Ja, und dann hat unsere Tochter sich angekündigt und diese Schwangerschaft verlief anders als die Schwangerschaften davor glücklich. Es war so ein richtiges Wunder für uns. Seither sind für mich viel mehr als vorher Kinder ein Wunder. Wir steckten mitten im Abenteuer Gemeindearbeit gemeinsam und da hat es für uns gestimmt, dieses Teilzeitmodell zu leben, dass wir beide eine halbe Stelle hatten, uns die Familienarbeit geteilt haben. Wir wünschten uns, dass unsere Tochter kein Einzelkind bleibt, aber auch das war ein längerer Prozess, wo wir auch zwischendurch getrauert haben, weil wir dachten, nun bleibt sie doch Einzelkind. Und dann kam unser Sohn, hat sich auf den Weg gemacht. Und in mir, das ist einfach so entstanden, so gereift, während dieser Schwangerschaft, dass ich Vollzeitmama sein möchte. Ich habe das wirklich erlebt, dass Gott dann so eins zum anderen getan hat. Das erzählt sich jetzt hinterher ganz leicht, wie wir drin gesteckt haben. War es eine schwierige Zeit, eine krisenbehaftete Zeit, weil wir nach den neuen beruflichen Möglichkeiten gesucht haben und sich dann Türen zugeschlagen hatten. In dem Moment, als wir durchgehen wollten, ging die Tür zu und wir verstanden Gott gar nicht mehr, was soll das jetzt? Und jetzt im Nachhinein, im Rückblick sehe ich, wie er alles gut vorbereitet hat und wie wir jetzt an einem guten Platz sind, den Gott für uns vorbereitet hat. Als unser Sohn dann in den Kindergarten kam mit 3 Jahren, dann kam die Anfrage vom Verlag, dass ich dieses Andachtsbuch schreibe und ich habe angefangen, mir eine Teilzeitberufstätigkeit aufzubauen, einfach die Vormittage ohne Kinder zu Hause so zu nutzen am Schreibtisch. Und zurzeit wächst auch wieder so die Ahnung einer Berufung, was Gott noch mit mir vorhaben könnte beruflich. Ich war gestern Abend hier als Zuhörer bei Martin Schleske und war sehr berührt und inspiriert, wie er dieses wertvolle Stück Holz gehalten hat. Ich weiß nicht, wer auch da war, aus dieses Stück Holz, aus dem er eine ganz hochwertige Geige bauen wird und gesagt hat, das Wichtigste ist, wie dieses Stück Holz gehalten wird. Dann kann man hören. Und er sagte, unser Leben ist genau wie dieses Stück Holz. Das Wichtigste ist, dass wir von Gott gehalten werden, dass wir uns von Gott halten lassen und dass wir ruhen können im Willen Gottes für unser Leben. Dann kommt unsere Berufung zum Klingen. Und ich finde, das gilt auch ganz besonders für die Berufung als Mama. Diese Frage, zurück in den Job, aber wann oder überhaupt zurück in den Job, vielleicht auch Vollzeitmama, diese Frage möchte ich nicht eindimensional beantworten. Ich denke, das ist schon in meinem Lebenslauf angeklungen. Hier gibt es kein Schwarz-Weiß, hier gibt es ganz viel Bunt. Zum Beispiel Elisabeth, gute Freundin von mir, ist eine Mutter von 3 Kindern. Von Beruf Arzthelferin. Und als ihr erstes Kind geboren wurde, da ist sie mit fröhlichem Herzen aus dem Beruf ausgestiegen, war mit ganzem Herzen Familienfrau. In den nächsten Jahren kamen noch 2 Kinder dazu. Und sie hat sich nie unterfordert oder gelangweilt gefühlt als Familienfrau. Sie hat sich gefordert gefühlt, hat das gestaltet und gelebt. Sie hat übrigens auch ein Buch geschrieben, da habe ich Postkarten hier liegen. Ein sehr schönes Geschichtenbuch für Familien. Und als ihr jüngstes Kind mit 3 Jahren in den Kindergarten kam, da hat es sich ergeben, dass sie im Kindergarten als Integrationshelferin gearbeitet hat für ein Kind mit einer Behinderung. Da ging sie also vormittags, wenn die Kinder außer Haus waren, ging sie 3 Tage die Woche arbeiten. Später hat sich daraus eine Berufstätigkeit entwickelt als Schulbegleiterin für ein Kind mit einer Behinderung. Und inzwischen hat sie in den letzten Jahren noch Rallye-Lehrerin, so berufsbegleitend studiert oder gelernt und jetzt ist sie in Teilzeit Rallye-Lehrerin und in Teilzeit Schulbegleiterin. Und das passt jetzt, nach 10 Jahren Familienzeit, passt das viel besser zu ihr als ihr erster Beruf. Oder Ulrike. Sie ist die Mutter von 3 lebhaften Jungs und sie ist Sonderpädagogin. Sie leitet eine Förderschule, ist heute Schulleiterin, war vorher viele Jahre lang Lehrerin für diese Kinder und sie war es fast die ganze Zeit, seit ihrem Studium. Als ihr erstes Wunschkind geboren wurde, da war ihr Mann beruflich noch nicht so verwurzelt. Der hatte ein Studium, aber der hatte noch nicht so richtig beruflich seinen Platz gefunden. Und da haben sie als Ehepaar entschieden, der Papa bleibt beim Kind. Und das hat sich auch so bestätigt, als das zweite und das dritte Kind geboren wurde und die Mama kehrte immer nach dem Mutterschutz direkt in Vollzeit zurück an ihren Arbeitsplatz. Und sie liebt ihre Arbeit mit den Kindern in der Förderschule. Und wenn ich mir die beiden heute angucke, der Vater hat sich dann, als die Kinder älter wurden, so eine selbstständige Berufstätigkeit aufgebaut. Die ist so gewachsen mit den Freiräumen, die mit dem Alter der Kinder gewachsen sind. Heute sind die 3 Kinder erwachsen und beide Eltern sind in Vollzeit berufstätig. Oder Doris. Doris ist von Beruf Sozialversicherungsfachangestellte. Auch sie hat 3 Kinder und auch sie ist ausgestiegen aus dem Beruf und eingestiegen in die Familie mit der Geburt ihres ersten Kindes. Und dann kamen noch 2 Kinder und sie war mit ganzem Herzen Vollzeit Mama, Familienfrau, finde ich immer passender als Hausfrau. Man ist es ja für die Familie und nicht fürs Haus. Und sie ist das geblieben mit ganzem Herzen. Sie hat zwischendurch mal nochmal überlegt, soll ich wieder in den Beruf einsteigen, als die Kinder groß wurden, aber für sie und für ihren Mann hat es so gestimmt, dass sie Familienfrau bleibt. Dass sie die Freiräume, die sie zeitlich bekommt, wenn die Kinder größer werden, hat sie ganz viel in die Gemeindearbeit gesteckt. Sie hat später sich um ihre Eltern gekümmert, als die pflegebedürftig wurden. Sie kann heute zurückschauen auf eine wertvolle Zeit mit ihren Eltern, sind inzwischen beide verstorben. Und inzwischen ist ihr Ehemann früh pensioniert, sehr früh, schon mit 55, weil er in so einer Branche gearbeitet hat, die extrem zukunftsorientiert ist. Und auch jetzt sagen die beiden, es war genau richtig, dass Doris nicht wieder angefangen hat zu arbeiten. Jetzt können sie miteinander Gott fragen, was hast du mit uns vor, was hast du jetzt mit der Zeit, die wir jetzt haben, wo unsere Kinder erwachsen sind, vor. Ich finde alle drei, diese 3 Frauen mit diesen ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, ich finde alle 3 haben es richtig gemacht. Bei allen 3 spüre ich, sie sind ihren Weg mit Gott gegangen. Und sie haben den Weg gefunden, der für sie als Familie, für sie als Paar und auch für ihre Kinder gestimmt hat. Und darum möchte ich auf diese Frage, soll eine Mama von kleinen Kindern sich möglichst viel Zeit nehmen für die Familie oder möglichst schnell wieder zurück in den Beruf, keine Einheitsantwort geben, sondern eigentlich eine neue Frage stellen. Man kann die Frage so umformulieren, wie kriege ich als Mama und wie kriegen wir als Paar Familie und Beruf so in unser Leben gepackt, dass es uns allen gut dabei geht. Und dazu möchte ich unter Punkt 2-4 Impulse geben. Ich nehme an, Ihnen ist es auch schon aufgefallen, der neue Mainstream in den Medien, in der Politik, überall ist berufstätige Mutter. So als wäre Familienarbeit nichts wert. Ich bin in Baden-Württemberg groß geworden und da war es völlig normal, dass die Mütter mindestens 3 Jahre ganz Familienfrauen waren nach der Geburt eines Kindes und viele noch viel länger als diese 3 Jahre. Aber diese 3 Jahre, das war Minimum. So habe ich das empfunden. Und auch als Jugendliche bei uns im CVJM, in der Kirchgemeinde und so im Dorf, ich habe nicht den Eindruck gehabt, diese Mütter sind unglücklich, weil sie sich jetzt Zeit nehmen dürfen für ihre Kinder. Wenn ich mich heute so in den Krabbelgruppen und auf den Spielplätzen umhöre, dann ist das anders. Ich erlebe ganz viele junge Frauen, die ganz früh, da ist das Kind noch nicht mal ein Jahr alt, da reden die schon, und wann steigst du wieder ein, wann gehst du wieder arbeiten? Und da ist fast so was wie ein Druck zu spüren. Manchmal machen richtig Arbeitgeber schon den Druck und manchmal ist der Druck auch nur so gespürt da und er ist gar nicht direkt ausgesprochen. Ich denke, daran ist die Politik nicht unschuldig. Quer durch fast alle Parteien, wenn sie nicht gerade so am extremen rechten Rand stehen, geht es beim Thema Familienpolitik nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei haben Familien eigentlich oft ganz andere Sorgen. Ich denke, so eine Hauptsorge ist, wir hätten gern genügend Einkommen, sodass wir uns Zeit nehmen können für unsere Kinder, ohne dauernd diesen finanziellen Druck im Nacken zu haben. Ich denke, das ist so eine ganz große Frage und ein Bedürfnis, was Familien haben. Gut an dieser Veränderung der öffentlichen Meinung finde ich, dass eine Freiheit gewachsen ist. Eine berufstätige Mutter, die steht nicht mehr so automatisch unter dem Verdacht, eine Rabenmutter zu sein, weil sie jetzt nicht Vollzeitmama ist. Väter, die Windeln wechseln und Elternzeit nehmen, werden normaler. Mein Mann war noch der einzige Mann im Mutter-Kind-Turnen mit unserer Tochter. Inzwischen ist es schon ganz anders im Eltern-Kind-Turnen mit unserem Sohn. Die klassische Hausfrauenehe ist nicht mehr die einzig mögliche Form, Familie zu leben. Und das ist gut so, dass es diese Freiheit gibt. Ich denke, es kann jungen Paaren Mut machen, sich für ein Kind zu entscheiden, wenn sie nicht das Gefühl haben, ja, das bedeutet dann, dass ich beruflich das für die nächsten 20 Jahre vergessen kann. Ich denke, das kann Paaren Mut machen und das ist schön und das ist wunderbar, wenn durch diese möglich gewordene Vielfalt mehr Kinder geboren werden. Kritisch sehe ich allerdings, wenn Kinder unter die Räder der Karriere beider Eltern geraten. Oder wenn Kinder, muss man mal aufpassen, in der Politik und in den Medien nur noch so als Betreuungsproblem wahrgenommen werden. Eine ältere Dame in Sachsen erzählte mir, also in der DDR war das ja schon immer anders als bei uns in Württemberg. Ne? Da war das üblich, die Kinder ganz früh abzugeben. Da gab es sogar Wochenkrippen, wo Babys montags abgegeben, freitags abgeholt wurden. Also richtig krass. Und diese ältere Dame, die war katholisch, gläubig und sagte, sie hat sich damals auch zu DDR-Zeiten sehr bewusst entschieden, den Beruf an den Nagel zu hängen und für ihre zwei Kinder zu Hause zu bleiben. Und sie hat sich ganz oft anhören müssen, sie sei arbeitsscheu. Und das fand ich so abschreckend, wie sie mir das erzählt hat. Und ich habe mir so gedacht, in so eine Gesellschaft möchte ich nicht reingeraten. Und eine Mutter, die sich Zeit nimmt für ihre Kinder, die sagt, nein, ich behalte die bis zu 3 sind zu Hause und auch später will ich für die da sein und die nicht dauernd den ganzen Tag abgeben, dass eine Mutter deswegen in die Defensive gerät. In so eine Gesellschaft möchte ich nicht. Die Freiheit zu ganz unterschiedlichen Entwürfen ist gut. Vollzeitmama oder Vollzeitpapa oder beide in Teilzeit arbeiten oder andere Modelle finden. Aber ich trete mit Vehemenz dafür ein, keine Frau soll sich dafür erklären müssen oder gar verteidigen müssen, wenn sie sich Zeit nimmt für ihre Kinder. Und auch kein Papa. Darum ist es gut, wenn junge Eltern nicht einfach den Mainstream mitmachen, nur weil es jetzt halt so ist, sondern selber nachdenken. Dem großen Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert, Wilhelm von Humboldt, verdanken wir die Schlüsselerkenntnis, je freier eine Gesellschaft ist, desto mündiger muss der Einzelne sein. Man kann es ganz platt sagen, einem diktatorischen König gehorchen kann jeder, dazu braucht man keine Bildung. Aber in der Demokratie gute Entscheidungen treffen, da muss man mündig sein, da muss man gebildet sein, da muss man sich mit einem Thema auseinandersetzen. Und ich finde, das trifft sehr gut die Situation der Eltern von heute. Wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, wir müssen eine tragfähige Entscheidung treffen, die für uns stimmt, die für unsere Kinder stimmt. Und darum heißt mein dritter Punkt, die Masse hat nicht immer recht. Eine Sache ist nicht deshalb gut, nur weil die Mehrheit sie macht. Wertvoll ist auch nicht automatisch das, was am meisten Geld einbringt. So ein ganz krasses Beispiel, ein leitender Angestellter in der Tabakbranche, der kriegt sehr viel mehr Geld als die Krankenschwester, die die Krebskranken nach der OP auf der Intensivstation betreut. Mein Vater lag neulich auf der Intensivstation, da habe ich gesehen, was diese Pflegekräfte leisten. Ich ziehe den Hut vor denen, ich finde das ganz groß, was sie da leisten. Und wenn man sagen würde, dass die Arbeit, die am wertvollsten ist, dann müssten die viel mehr Geld kriegen als irgendein leitender Angestellter in der Tabakbranche, der dafür indirekt sorgt, dass Menschen Krebs kriegen. Wertvoll ist nicht automatisch das, was am meisten Anerkennung einbringt. Wer wird denn in unserer Gesellschaft bejubelt? Wer in Silberpfeilen oder in roten Ferraris die schnellsten Runden auf dem Hockenheim dreht? Oder wer als Model die schönsten Kurven hat. Das sind so die Idole, die in unserer Gesellschaft bejubelt werden. Aber ist das denn wirklich so wertvoll? Viel wertvoller ist doch die Hausärztin. Die Freundin von mir hat es kürzlich erlebt, da lag die Nachbarin im Sterben und der Pflegedienst meinte, es geht jetzt nicht mehr zu Hause, die Frau müsse jetzt ins Krankenhaus. Und die Ärztin sagt, nein, ich betreue die zu Hause, die Frau darf zu Hause sterben. Die ist alt und lebenssatt. Es war eine gläubige Frau, die einfach so auch sich gefreut hat, Jesus zu sehen. Und die Ärztin sagt, egal, ich mache das zusätzlich zu meiner Arbeitszeit. Ich komme Tag und Nacht, wenn Sie mich brauchen. Das ist eine Heldin, diese Ärztin. Was ich mit all diesen Beispielen sagen will, wir sollten Abstand nehmen von den gängigen Bewertungsmaßstäben. Es ist nicht immer das wertvoll, was so insgesamt im Mainstream als wertvoll gesehen wird. Selber denken ist gefragt. Selber denken und wir als Christen Gott fragen. Es gibt einen ganz pfiffigen Werbespot, den habe ich als Kurzfilm mitgebracht, den können wir uns jetzt anschauen.
Ihr Beruf oder sind Sie nur...
Ich arbeite in der Kommunikationsbranche.
und im Organisationsmanagement. Außerdem gehören Nachwuchsförderung und Mitarbeitermotivation zu meinen Aufgaben. Oder kurz, ich führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen.
Fuhrwerk. Ideen für die Familienmanagerin.
Also wir brauchen uns nichts vormachen. Die Firma Vorwerk, die macht das natürlich, ich schmeichel den Familienfrauen, weil das genau ihre Zielgruppe ist, die Thermomix und Staubsauger kauft. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich finde, sie haben es trotzdem pfiffig gemacht, den Wert von Familienarbeit aufgewertet. Ich finde, wir Christen, wir haben noch einen viel wichtigeren Grund, Familienarbeit als wertvoll zu sehen. Gott hat uns Menschen so geschaffen. Der hat uns Menschen so geschaffen, dass wir geboren werden und ganz viel Liebe und Zuwendung und Geborgenheit nötig haben. Und darum hat er uns auch so geschaffen, dass wir als Familie zueinander gehören. Und ein Mensch wird nicht geboren und ist sofort groß und kann alles selber wie so ein kleines Meerschweinchen, das sofort selber zurechtkommt. In Gottes Sicht ist es völlig absurd, wenn jemand behauptet, Familienarbeit sei minderwertig, sei weniger wert als Erwerbsarbeit. Das ist aus Gottes Sicht völlig absurd. In seinen Augen ist das, was wir für Kinder investieren, hoch wertvoll und kostbar. Und ich finde, hier passt auch diese Aussage von Jesus, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Das gilt auch für die Zeit, die wir Kindern widmen. Liebe ist so viel wichtiger als Konsum und Wohlstand. Und wenn Kinder von klein auf Geborgenheit erfahren und Vertrauen erfahren und eben so eine Bindungsperson haben, dann wird es ihr ganzes Leben beeinflussen. Es ist nicht weniger wert, einem Krabbelkind die Windel zu wechseln, als einen DAX-Konzern zu leiten. Bin ich fest davon überzeugt. Kinder sind kein Karrierehindernis und Kinder sind kein Betreuungsproblem und es sind auch kein Armutsrisiko. Kinder machen uns reich, sind Wunder Gottes. Kinder sind Gottes wunderbare und einzigartige Geschöpfe und wir Eltern, wir dürfen sie ins Leben begleiten und das ist kostbar. Und noch aus einem anderen Grund dürfen wir beim Entscheiden zuallererst den Druck rausnehmen. Wenn wir nochmal dran denken, Mainstream, berufstätige Mutter, bei genauem Hinsehen erweist sich das in der Öffentlichkeit oft so dargestellte Bild, die berufstätige Mutter, Kinder, Karriere und romantische Partnerschaft, alles gleichzeitig und am besten noch in Vollzeit, es erweist sich in den allermeisten Fällen als Luftschloss. Manchmal frage ich mich, wie viele Paare leben das wirklich, was da so dargestellt wird, sei es in der Brigitte oder sonst wo. Beide arbeiten Vollzeit und das Kind geht den ganzen Tag in die Kita. Und was ist, wenn das Kind krank ist, frage ich mich dann immer. Und was davon wird einfach so von einer gewissen, ich sag mal, Kaste von Großstadtjournalisten so in die Wirklichkeit geschrieben, aber es hält gar nicht im Alltag stand. Das mag funktionieren, wenn jemand so gut ausgestattet ist, wie zum Beispiel die Ministerin Frau von der Leyen, die sich dann mehrere Kräfte für Haushalt und mehrere Kindermädchen anstellt. Ja, da können dann auch beide berufstätig sein und 7 Kinder sind zu Hause. Aber Otto Normalverbraucher hat nicht so ein Budget, dass er sich 2 Kindermädchen und eine Haushaltshilfe anstellen kann, dafür berufstätig zu sein. Und das klappt auch nicht, wie die jetzige Familienministerin meint, wenn man die Arbeitszeit von 40 auf 32 Stunden reduziert, um sie dann später wieder auf 48 Stunden zu erhöhen. Ich frage mich nur, wann? Kinder sind ja mit 3 noch nicht groß und erwachsen, brauchen auch dann noch ihre Zeit. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen zum Thema wirklich gemeinsam Eltern sein. Und da schrieb so ein Paar, die waren aber noch in der Babyphase, so, ja, sie haben sich gedacht, sie wollen ihr Kind nicht fremd betreuen lassen, sie wollen aber auch beide berufstätig bleiben und dann haben sie ihre Arbeitszeit flexibilisiert. Die Frau war, glaube ich, Architektin, beim Mann weiß ich schon gar nicht mehr. Einer arbeitet vormittags und einer nachmittags und abends, wenn das Kind schläft, arbeiten sie beide und samstags arbeitet auch immer noch einer. Und wenn ich das dann so lese, dann denke ich, und wie lange wollt ihr das durchhalten? Ich weiß nicht, ob ich auch mal so unrealistisch gedacht habe, bevor unser erstes Kind geboren wurde, keine Ahnung. Aber jetzt denke ich, das ist der gerade Weg zum Burnout oder zum Auseinanderbrechen der Familie, denn ganz viel Erschöpfung und wenn man zu viel ins Leben packt, das ist eine Riesenbelastung für die Partnerschaft. Oder ich lese in der Zeit von weiblichen Führungskräften, die dann so schildern, wie sie das machen, beide berufstätig und das Kind. Und wenn das Kind krank ist, dann arbeite ich eben von zu Hause aus. Dann denke ich mir, wenn meine krank sind, dann bin ich erschöpft von den unterbrochenen Nächten, dann bringe ich ganz viel Zeit in der Arztpraxis zu. Und die Kinderärzte sind ja immer dann überfüllt, wenn gerade die Krankheiten rumgehen. Mit Fahrten zur Apotheke, mit Bettwäsche waschen, mit Tränen trocknen, mit Bilderbücher vorlesen, mit Brustwickeln machen, mit Tee kochen. Mit solchen Dingen bin ich beschäftigt. Ich könnte da nicht über einen Laptop irgendwelche geschäftlichen Sachen arbeiten, Meetings per Telefon leiten. Ich könnte das nicht. Beim Blick ins persönliche Leben geben das interessanterweise auch ganz viele Politiker zu, zumindest die Frauen. Christina Schröder von der CDU, die hat noch viel Häme und Spott zu hören bekommen, weil sie als Ministerin nicht mehr zur Verfügung stand, weil sie sagte, sie möchte jetzt Zeit haben für ihre Kinder. Sie hat gemerkt, dass es nicht gut ist, Ministerin zu sein und ein kleines Kind zu haben. Ich gönne ihr dafür, dass sie später Karriere machen kann, dafür, dass sie den mutigen Schritt gemacht hat. Aber sogar Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, da habe ich was entdeckt. Die hat in einem Interview mit der FAZ gesagt, auch mit Kindern zu Hause bleiben muss möglich sein. Ich habe es selbst gemacht. Das ist nicht der Mainstream ihrer Partei, aber im Blick aufs eigene Leben gibt sie es zu. Und auch die Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD. Die gab in einem Zeitinterview zu, man bekommt doch kein Kind, nur um dann damit beschäftigt zu sein, es irgendwie wegzuorganisieren. Über dieses angebliche Ideal, beide arbeiten Vollzeit und sind glücklich dabei, kann ich nur lachen. Es ist für viele Paare schlicht eine Überforderung. Ich lebe es privat auch anders. Bei Familie Nahles hat der Papa Zeit für die Tochter, damit die Mutter ihre Aufgaben als Ministerin erfüllen kann. Und so ganz langsam kommt die Ehrlichkeit auch bei manchen Großstadtjournalisten an. Da hat ein renommierter Redakteur der Zeit ganz aktuell ein Buch rausgebracht. Der Titel heißt »Geht alles gar nicht«. Warum wir Kinder, Liebe und Karriere nicht vereinbaren können. Und im Deutschlandradio Kultur sagte er über Eltern, die probieren, alles gleichzeitig in ihr Leben zu packen. Wir sind permanent müde, wir sind ständig nervös wie gehetztes Wild. Wir haben nie genug Zeit für unsere Kinder, wir haben nie genug Zeit für unsere Partner, wir haben nie genug Zeit für unseren Job. Mit all diesen Beispielen will ich sagen, wir dürfen den Druck rausnehmen. Wir müssen uns nicht so einen Druck machen lassen, ich muss doch alles gleichzeitig schaffen. Nein, müssen wir nicht. Wir dürfen auch ehrlich sein und ganz realistisch gucken, was ist möglich und was nicht. Und unter dieser Prämisse starte ich in den vierten Punkt. Da gehe ich an Eckpunkten entlang und möchte Impulse geben für eine nachhaltige Entscheidung. Nachhaltig finde ich so ein schönes Wort. Das heißt, es bleibt noch was danach. Das heißt, ich verbrauche nur so viel Kraft, wie auch wieder nachwachsen kann. Das heißt, ich entscheide mich nicht für ein Modell, was mir jetzt vielleicht kurzfristig viel Geld einbringt oder viele Erfolgserlebnisse, was mich dann aber erschöpft und was ich einfach nicht durchhalten kann. Andererseits, was bringt mir ein bequemes Leben, wo ich ganz viel Zeitpuffer habe, aber dann immer das Gefühl habe, ich bleibe unter meinen Möglichkeiten, ich bleibe unerfüllt. Das ist auch nicht nachhaltig. Und darum finde ich nachhaltig so einen schönen Maßstab. Ich will 5 Argumente beleuchten, die ganz oft angeführt werden, wenn es darum geht, dass man schon einjährige Kinder in die Kita gibt und möglichst schnell wieder arbeiten geht. Das sind so ganz typische Argumente dafür. Und ich möchte an diesen Argumenten entlang einfach Impulse zur Entscheidung geben. Das erste entwerte ich ziemlich schnell, das erste Argument. Das Kind könne in der Kita am besten gefördert werden. Also manchmal fühlt man sich ja beim Zeitunglesen so, als würde man seinem Kind was wegnehmen, wenn man es nicht mit einem Jahr in die Kita steckt, ne? Weil da wird es gefördert und da kriegt es schon frühkindliche Bildung. Also da gebe ich gleich zu, das halte ich für Quatsch. Es gibt ganz unterschiedliche Experten und die werden nur immer nicht so richtig gehört, aber ich achte seit längerem darauf und dann findet man das in den Zeitungen und es gibt Gehirnforscher, es gibt Familientherapeuten, zum Beispiel der Däne Jesper Juhl, der ist alles andere als konservativ, aber auch der sagt es und andere Großstudien von staatlichen, von renommierten Instituten, die sagen, Kleinkinder sind in Krippen permanentem Stress ausgesetzt. Weil diese, diese wechselnden Betreuungspersonen, das, womit unser Vierjähriger super klarkommt, an einem Tag ist die Frau Irpmann in der Gruppe, am nächsten Tag die Frau sowieso, damit kommt ein Vierjähriger super klar. Der kennt die sieben, acht Erzieherinnen, die da arbeiten, der kennt die alle mit Namen und der kommt mit jeder Einzelnen klar. Das kann ein einjähriges Kind so noch nicht und ein zweijähriges auch in der Regel noch nicht. Also dieses Setting mit so ganz vielen Kindern, ganz viel Trubel und wechselnde Bezugspersonen, das passt nicht zu kleinen Kindern. Und das verursacht ihnen ganz viel Stress. Und das kann dazu führen, dass die Entwicklung von Kindern irgendwie gehemmt wird. Kleinkinder brauchen vor allem eine feste Bindung zu einer, zu wenigen Vertrauenspersonen, zu Mama, Papa, vielleicht noch Oma oder eine Nachbarin. Und das ist die Basis für alle sozialen Kompetenzen, die das Kind später erlernt. Das braucht keine frühkindliche Bildung, wie man sich das vorstellen, wenn man das so hört. Man kann Gott sei Dank im Umkehrschluss nicht behaupten, dass jedes Krippenkind geschädigt ist. Ich kenne viele Menschen, die waren in der Krippe als Kinder, in der DDR war es ganz üblich und es gibt ja auch hier auch inzwischen viele Krippen. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank hat nicht jedes Kind einen Schaden, das in der Krippe war. Aber die eigentliche Frage ist doch, was ist das Beste? Was ist das Beste für die meisten Kinder unter drei? Und da denke ich, das ist Elternliebe. Und wenn man dennoch eine Fremdbetreuung braucht, wenn man sagt, es geht für uns einfach nicht anders, dann ist für so ein Kleinkind eine Oma oder eine Tagesmutter oder irgendeine andere einfach eine verlässliche Vertrauensperson allemal der bessere Weg. Die Behauptung, Kleinkindern ginge es in der Krippe besser als zu Hause, die mag für die wenigen Familien stimmen, in denen die Eltern wirklich sehr krass überfordert sind und nicht zurechtkommen mit der Erziehung ihrer Kinder. Und diese Familien brauchen Unterstützung, ja, ganz dringend. Und da kann das Jugendamt, da können freie Träger und da können auch wir Christen noch viel besser drin werden, solchen Familien zu helfen, die zu unterstützen, die überfordert sind mit ihren kleinen Kindern. Aber es ist einfach nicht fair, alle Eltern unter Generalverdacht zu stellen. Die meisten Eltern machen das sehr, sehr gut mit ihren Kindern. Allerdings geht es den Politikern letztlich auch nicht darum, als ginge es den Kindern in der Krippe am besten. Letztlich, haben Sie es schon mal durchdacht, letztlich geht es nur darum, jeder noch so teuer bezuschusste Krippenplatz rechnet sich für den Staat. Wenn die Eltern nachher beide Steuern und Abgaben zahlen und über den Konsum, man konsumiert ja dann vielmehr noch eine Menge Mehrwertsteuer obendrauf. Es geht den Politikern darum, dass die Wirtschaft brummt, klar. Uns Eltern sollte es um mehr gehen. Wobei, und damit bin ich beim zweiten Punkt, auch wir können die Finanzen nicht völlig ausblenden. Das ist für viele junge Familien ein wichtiger Punkt. Wir müssen rechnen, dass am Ende des Geldes nicht mehr so viel Monat übrig bleibt. Eine Elternzeit über 14 Monate hinaus, die spürt man schmerzlich auf dem Konto. Die Kosten für Familien sind gestiegen in den letzten Jahren. In vielen Branchen sind die Reallöhne gesunken. Ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl ist, aber ich glaube, es lässt sich auch so anhand von Zahlen verifizieren. Ich glaube, vor 20 Jahren war es oft noch einfacher, von einem Gehalt eine Familie zu ernähren als heute. Je nachdem, in welcher Branche der Alleinverdiener tätig ist. Aber trotzdem, wenn das Geld der Grund ist, dass man sagt, nee, ich kann mir das nicht leisten, 3 Jahre oder länger aus dem Beruf auszusteigen, dann lohnt es sich trotzdem nochmal hinzugucken. Wo sind Einsparpotenziale? Ich finde, da gibt es so einiges, wo man einfach gucken kann. Ein Ganztageskindergartenplatz ist bei uns zum Beispiel viel teurer als der Halbtagsplatz. Vielleicht kann man aufs zweite Auto verzichten. Vielleicht kann man bei der Wohnung irgendwie bescheidener sein, die paar Jahre. Ich denke, es gibt so verschiedene Punkte. Selber kochen ist viel billiger als Schulmensa zum Beispiel, wo man einfach auch Woche für Woche sparen kann, um zu sagen, Mensch, uns ist das wichtig, dass wir jetzt die paar Jahre auch das mit einem Gehalt schaffen. Eine Freundin unserer Tochter ist jetzt in den Osterferien mit ihren Eltern in die USA geflogen zum Urlaub. Sagt unsere Tochter, oh toll, das will ich auch mal. Dann muss ich ihr sagen, das ist für uns absehbare Zeit nicht möglich. Mal so eben schnell 2 Wochen Urlaub in den USA. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es ihr so ganz großen Kummer macht. Wir wohnen jetzt für Württemberger Verhältnisse sehr nah an der Nordsee. Da haben wir nur so 3-4 Stunden. Dann sind wir an der Nordsee oben in Büsum und wir verbringen da tolle Familienurlaube im Sommer. Ich habe nicht das Gefühl, dass unseren Kindern da was fehlt, weil wir nicht in die Karibik fliegen. Ich bin überzeugt, Kinder nehmen keinen Schaden an ihrer Seele, weil wir uns als Familie nicht alles leisten können. Beziehung ist immer wichtiger als Materielles. Es kommt natürlich auch darauf an, wie wir mit den Grenzen unserer Möglichkeiten leben. Wie versöhnt bin ich damit? Oder bin ich dauernd irgendwie so verkniffen und unzufrieden oder dauernd besorgt? Das spüren Kinder auch. Aber wenn ich versöhnt bin mit den Grenzen meiner Möglichkeiten und wenn ich den Kindern glaubwürdig vorlebe, dass Lebensglück nicht am Wohlstand hängt, dann denke ich, können Kinder das auch ganz gut verkraften, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Der dritte Punkt ist auch sehr wichtig und hängt mit den Finanzen zusammen. Das Thema Altersvorsorge. Das hängt uns schon auch immer so im Hintergrund. Die Rente ist eben nicht mehr sicher. Zumindest nicht so, dass wir aus der gesetzlichen Kasse so ohne weiteres im Alter genug Rente kriegen, um davon leben zu können. Und ich denke, es ist gut, wenn wir gerade auch, wenn uns so Beitragsjahre fehlen, wenn wir sagen, wir steigen zugunsten der Familie aus dem Beruf aus, wenn wir da auch uns beraten lassen, was ist sinnvoll, privat vorzusorgen. Ich denke, da will Gott auch, dass wir auch rechnen, Vertrauen auf ihn, aber auch rechnen. So eine gute Mischung aus beidem. Das ist die private Seite. Andererseits ist beim Thema Altersvorsorge in unserer Gesellschaft etwas so schief gewickelt, dass ich finde, wir Eltern sollten da noch viel mehr aufmucken. Unser Rentensystem ist grundlegend ungerecht. Haben Sie darüber mal nachgedacht? Der Generationenvertrag, der funktioniert nur, wenn Kinder geboren werden. Weil die Kinder von heute die Renten der Senioren von morgen bezahlen. Wenn keine Kinder geboren werden, dann bricht die gesetzliche Rentenversicherung zusammen. Das funktioniert nicht mehr. Aber im Moment, bei Berechnung der Rente, werden die Menschen, die sagen, die keine Kinder haben, die sich gegen Kinder entscheiden und die stattdessen ein ganzes Leben lang pausenlos berufstätig sind, die kriegen eine viel, viel höhere Rente als die Eltern, die Kinder großziehen. Und Eltern investieren über Jahre ganz viel Zeit und auch ganz viel Geld ins Großziehen der Kinder. Wir machen das gern, weil die Kinder, die sind das wert. Das ist so toll, Kinder großzuziehen. Aber das müsste, bei der Rentenberechnung müsste das viel stärker honoriert werden als dieser kleine Betrag, der da pro Kind aufgeschlagen wird. Das ist nicht meine Idee, das sagen auch Experten, zum Beispiel der Professor Hans-Werner Sinn, Präsident des IFO-Institutes, der nennt das Diskriminierung der Eltern mit dem Rentenrecht. Und er sagt, eigentlich müssten Kinderlose sich eine viel höhere Kapitalrente ansparen, damit die Menschen, die Kinder haben, damit die später eine kinderzahlbezogene Zusatzrente kriegen, weil die über Jahre da eine Investition bringen in unser Rentensystem und vom System benachteiligt sind. Da wundere ich mich manchmal, dass Eltern sich in der Öffentlichkeit zu dem Thema so wenig zu Wort melden. Das spielt fast keine Rolle. Man findet es im Internet bei irgendwelchen Pressemeldungen und so, aber das spielt Fernsehen und Medien kaum eine Rolle. Das vierte Argument ist die Anerkennung meiner Tätigkeit. Lange Zeit galt das Burnout-Syndrom so als Problem von Managern, aber heute weiß man, dass ganz, ganz oft Mütter betroffen sind. Natürlich einerseits Doppelbelastete durch Familie und Beruf, andererseits aber auch Hausfrauen. Und das hat viel damit zu tun, dass man als Mutter nie Feierabend hat. Die Hausarbeit wird nie weniger werden. Ich weiß nicht, wer schon mal probiert hat, die Wäscheberge abzubauen. Das funktioniert irgendwie nicht. Die wachsen immer genauso schnell nach. Und Kinder brauchen uns oft gerade dann, wenn wir selber eine Pause am bittersten nötig haben. Wir spüren es, wenn die Kinder krank sind oder so, wenn wir selber völlig erschöpft sind, gerade dann brauchen die uns ganz besonders. Und diese fordernde Arbeit, die kriegt so keine Anerkennung. Und wir haben auch keine kurzfristigen Erfolgserlebnisse. Wir sehen ja nicht, heute investiere ich Nerven und Kraft und morgen hat das Kind das gelernt. Ja, manchmal schon, aber meistens geht es nicht so schnell. Wenn mein Mann sich mal einen Tag um die Kinder kümmert, weil ich unterwegs bin, dann wird er von den Nachbarn gefragt, ach, Sie haben heute frei. Oder wenn es so um Verteilung von ehrenamtlicher Arbeit geht, dann kriegen die Hausfrauen immer gesagt, du hast doch immer Zeit. Man könnte auch sagen, ich bin immer im Dienst. Man hat nämlich eigentlich nie Feierabend. Man arbeitet den ganzen Tag und oft noch in der Nacht und ohne so ein sichtbares Ergebnis. Also ich meine, als Verwaltungsfachangestellte, da hatte ich manchmal ganze Berge von Akten abzuarbeiten, aber da habe ich dann im 8-Stunden-Tag auch gesehen, boah, das habe ich alles geschafft. Und dieses Erfolgserlebnis, das fehlt uns oft so als bei der Familienarbeit. Wenn aus Kindern was wird, wenn die beziehungsfähig werden, wenn die ihren Platz im Leben finden, dann ist das alle Anstrengung wert. Nur das sehen wir nicht innerhalb weniger Wochen. Wir müssen oft so durch Zeiten durch, wo wir uns Sorgen machen um unsere Kinder, wo die eine schwierige Phase durchmachen, wo wir nicht wissen, was aus denen wird. Und das, gerade so diese Nichtmessbarkeit unserer Arbeit, das kann ganz schön an der Motivation und an der Kraft zehren. Fehlende Anerkennung ist ein echtes Problem. Aber das Problem wird nicht gelöst, wenn ich mir deswegen einfach schnell nach einer Arbeitsstelle umsehe. Denn dann bleibt die Familienarbeit anstrengend und die Berufsbelastung kommt obendrauf. Und ja, das grundlegende Problem ist damit nicht gelöst. Es kann nur gelöst werden, wenn ich für mich und wenn wir als Paar miteinander für uns eine Bewertung der Familienarbeit finden. Wo wir sagen, das, was die Öffentlichkeit denkt, ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist, was Gott denkt und was wir auch nach Bedenken aller Argumente denken. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns groß werden lässt, was wirklich wichtig ist. Und dass er uns immer wieder so ganz tief im Herzen bewusst macht, wer wir sind und was wirklich wertvoll ist. Das macht uns freier in der Entscheidung. Ich finde, es kann helfen, Freundschaften zu bauen. Ich habe eine Freundin, die hat 5 Kinder. Und ich sage dann oft so, oh, was kann ich schon? Ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe keinen tollen Beruf. Und ich sage immer, das ist so wertvoll, was du machst. Das ist so toll. Und ich finde, wir brauchen solche Freundinnen, die uns auch mal sagen, gönn dir mal was Gutes. Du leistest so viel in deinem Alltag. Du siehst es gar nicht, aber ich sehe es, wie viel du leistest. Und ich wünsche mir in all dieser Freiheit der Konzepte, dass wir als Familienfrauen und als berufstätige Mütter auch miteinander so einen wertschätzenden und gleichwertigen Umgang haben. Dass nicht die Familienfrau gegenüber der berufstätigen Mutter so diese Minderwertigkeitskomplexe hat, ich bin ja nur Hausfrau, und dass die berufstätige Mutter nicht denkt, oh, ich nehme mir so wenig Zeit für meine Kinder, ich habe ein schlechtes Gewissen, und dass man sich dann gegenseitig so ganz unbemerkt so ein bisschen abwertet oder so. Das wäre so schön, wenn wir uns gegenseitig sagen, Mensch, toll, was du leistest, ich könnte das gar nicht so wie du, aber ich finde es richtig klasse, und uns gegenseitig da Wertschätzung zeigen. Dann das 5. Argument. Das klingt erstmal so locker und leicht, aber ich finde es ein wichtiges Argument. Wenn jemand sagt, mein Beruf, der macht mir so viel Spaß, der bringt mir so viel Erfüllung. Man könnte es vielleicht noch tiefgehender ausdrücken, das ist meine Berufung, das ist was, das gehört zu meinem Leben und irgendwie ist was unruhig in mir, wenn ich das nicht lebe. Dann finde ich sehr wichtig, über dieses Argument nachzudenken, denn es ist nicht nachhaltig, wenn ich 20 Jahre lang auf Erfüllung verzichte. Und es ist aber auch nicht nachhaltig, wenn ich Raubbau an meinen Kräften betreibe und geradeaus in die Erschöpfung schlittere. Es ist immer ein Abwägen, wie viel Kraft habe ich? Wie viel Herausforderung tut mir insgesamt gut? Da hat jede Person und jede Familie andere Ressourcen. Die eine Familie, die haben die Oma ganz nah da und die Oma nimmt richtig gern 2-mal in der Woche die Kinder. Dann hat man viel eher den Rücken frei zu sagen, ich gehe ein paar Stunden die Woche meinem Beruf nach. Und eine andere Familie hat das nicht und sagt, nee, das schnürt mir die Luft ab, wenn ich berufstätig sein müsste. Da hat jede Familie andere Ressourcen und jedes Paar muss seinen eigenen Weg suchen. Ich finde es ganz wichtig, dass es ein Weg ist, den man auch immer wieder korrigieren kann. Eine Bekannte von mir hat ein interessantes Jobangebot bekommen, als ihr erstes Kind gerade mal 1,5 war. Und sie sagt, das Angebot, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Sie hat eine Tagesmutter engagiert, die Großeltern waren bereit, das Kind mittags von der Tagesmutter abzuholen und hat also angefangen, diesen Vollzeitjob anzunehmen. Und nach ein paar Wochen hat sie gesagt, Traumjob hin oder her, mir geht's nicht gut und meinem Kind geht's nicht gut. Und dann hat sie schweren Herzens den Mut gefasst, ist zur Chefin gegangen und hat gesagt, ich kündige, ich kann nicht mehr. Und die Chefin hat aber sie inzwischen so schätzen gelernt, dass sie ihr angeboten hat, auf 50% zu reduzieren. Und dann hat sie es nochmal probiert und mit den 50% haben sie es als Familie so hingekriegt, dass sie gesagt haben, gut, so stimmt's für uns. Ich habe eine Freundin, die hat 3 Kinder, von denen eins eine schwere Behinderung hat. Er hat eine geistige Behinderung und der ist spastisch gelähmt, der sitzt im Rollstuhl und sie war jahrelang zu Hause und irgendwann hat doch sowas in ihr angefangen, dass sie sagt, ach, eigentlich würde ich gerne mal wieder was anderes sehen. Sie ist Finanzbeamtin von Beruf und ist dann zurückgekehrt in Teilzeit in ihren Beruf Und sie sagt heute, Jahre später, das war genau das Richtige. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Sie sagt, es tut ihr so gut, zwischendurch rauszukommen. Und es hat sich in der Familie ganz neu eingependelt, dass ihr Mann auch mehr Pflege des Sohnes übernimmt. Und dass sie sagt, es geht uns wirklich besser, seit ich berufstätig bin. Und so darf jedes Paar und jede Familie einen Weg gehen und den Weg mit Gott gehen. Und wir dürfen auch, wenn wir merken, oh, jetzt haben wir was entschieden, das passt doch nicht, dann darf man den Weg wieder korrigieren. Ich glaube, wenn eins rübergekommen ist, dann ist es das, dass es keine Einheitsantwort gibt. Aber so ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Einheitsmaßstab mitgeben. Und das ist die Zufriedenheit. Es gibt immer wieder Studien, wo man untersucht, wie wirkt sich das auf Kinder aus, wenn die Mutter arbeitet und wie entwickeln sich dann die Kinder. Und da haben verschiedene Studien immer wieder das zutage gebracht, wenn die Mütter oder wenn die Eltern zufrieden sind mit ihrer Wahl, dann ist es am besten für die Kinder. Und wenn die Mutter unzufrieden ist, auf Dauer richtig permanent unzufrieden ist und selbst wenn sie Vollzeitfamilienfrau ist, aber sie ist unglücklich und unzufrieden, dann tut es den Kindern auch nicht gut. Und darum lohnt es sich, den Weg zu suchen, wo die größtmögliche Zufriedenheit bei uns in der Familie da ist. Fazit 1. Wenn eine Frau sagt, mir geht es als Familienfrau richtig gut, und auch ihr Mann sagt, ja, für uns als Paar stimmt das so, dann ist das genau das Richtige und dann muss man sich nicht dafür verteidigen. Ich finde es wichtig, wenn man es so aufteilt, der eine geht ganz arbeiten, der andere ist ganz Familienmensch, dann muss man gut miteinander im Gespräch bleiben, da kann ganz schnell Neid wachsen, na, du hast es gut, du machst morgens einfach die Tür zu, wenn die Kinder hier quengeln und eine schwierige Phase haben oder der andere denkt, du hast es gut, du kannst immer zu Hause bleiben so und ich muss immer morgens aufstehen, egal wie anstrengend die Nächte waren. Es ist gut, miteinander im Gespräch zu bleiben und zuzuhören, was sind deine Stresspunkte und was genießt du an deiner Seite, untereinander auch gegenseitig Anerkennung und Wertschätzung zu schenken. Und das Fazit 2, wenn eine Mama sagt und wenn ein Paar sagt, uns geht's besser, wenn ich mir eine berufliche Perspektive aufbaue, die jetzt zu unserer Familiensituation passt, dann lohnt es sich dazu, einen gangbaren Weg zu suchen. Ich glaube, es gibt keine Familie, in der immer die Gefühle so in Balance sind, immer ausgeglichen, immer alles schön. Es gibt einfach diese Stressphasen. Aber es gibt so eine Grundstimmung, wenn man sagt, ja, durch alle Höhen und Tiefen, so insgesamt sind wir zufrieden mit unserer Wahl, dann sind wir auf einem guten Weg. Vielleicht denken Sie, es ist alles nur Theorie, es gibt doch auch so viele Zwänge und Belastungen und es geht einfach nicht anders. Wir haben die finanzielle Belastung und so. Ja, es gibt Zwänge, aber viele davon sind bei genauerem Hinsehen auch Folge unserer Entscheidung. Und es gibt aber auch Belastungen, Lasten, Leidenspunkte in unserem Leben, die können wir nicht wegentscheiden. Die sind einfach da. Die lässt Gott auch zu. Und ganz besonders an diesen Punkten, an den anderen auch, aber ganz besonders an diesen Lasten und Leidenspunkten, da bin ich so froh, dass wir unser Familienleben nicht allein aus menschlichen Möglichkeiten gestalten und bestreiten müssen. Im Wort Zufriedenheit steckt Frieden, ich habe es angedeutet. Im Herzen zufrieden sind wir dann, wenn Gottes Friede sich in uns ausbreitet. Frieden ist ein ganz zentraler Wunsch von Jesus für seine Jünger. Friede sei mit euch. Auch der Apostel Paulus schreibt Gnade und Frieden von Gott. Und er schreibt, Jesus Christus ist unser Friede in Epheser 2. Und ich bin überzeugt, die Menschen damals hatten andere Sorgen als wir, aber die hatten nicht weniger Sorgen als wir. Für die Christen damals hat Friede bedeutet, dass Jesus mitten in den Herausforderungen und mitten in den Schwierigkeiten da ist und ihnen da drin seinen Frieden schenkt. Dass er selbst im Getümmel ihres Herzens da war und ihnen Kraft und Gelassenheit und Vertrauen geschenkt hat. Und genau das will er bis heute tun. Wir dürfen alle unsere Entscheidungen, Familienentscheidungen und alle anderen so im Gespräch mit Jesus oder im Impuls Jesu treffen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin manchmal wochenlang aufgewühlt über eine Frage und schreibe das immer wieder in mein Tagebuch und bespreche es mit Gott und wir besprechen es als Ehepaar und ich bespreche es mit einer Freundin und dann irgendwann ist der Friede Gottes da und ich weiß, ja, Gott will, dass ich den Weg gehe, dass ich mich so entscheide. Dass Sie diesen Frieden immer wieder erleben, mitten in Ihren Alltagsturbulenzen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.